Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Supermoto-Weltmeister Andreas Buschi-Buschberger vom Attersee.
Naja, ich fühle mich schon sehr gut nach dem Weltmeister. Also das sind so Ziele, die was man sich als kleiner Bub eigentlich in den Kopf gesetzt hat. Und wenn man das dann nach fast 20 Jahren Motorsport erreicht, ist das schon eine Bestätigung, was die ganze Arbeit dahinter, dass die was genützt hat und dass man jetzt tut das eigentlich, wo man als kleiner Bursche sein will.
Trotz vieler Verletzungen, hoher Kosten und fehlender Unterstützung hat er es gemeinsam mit seiner Familie ganz an die Spitze geschafft und hat trotzdem nie die Bodenhaftung verloren.
So wie ich begonnen habe, dass ich nicht mehr mit Druck oder mit zu viel Ehrgeiz fahre, seitdem fahre ich frei und habe meinen Spaß. Und das ist eigentlich die beste Basis, um dann besser zu werden und Rennen auch zu gewinnen, ohne einen gewissen Druck, den was man sich selbst macht.
Grüß dich, Peter.
Ja, was, Robert, weißt du, was ich so spannend finde? Es ist nie gleich, wie unsere Folgen zustande kommen.
Das stimmt. Möchtest du was erzählen?
Ich bin letzte Woche von dir angerufen worden und sagst, hey, bist du in Schörfling, bist du in Seewalchen, kannst du mir zum Gasmann gehen? Es kommt irgendein Typ daher.
Ablesen.
Der lest bei mir den Gasstand ab und ich sag, ja sicher, ich fahre zu dir rüber, denkt mir, jetzt haut er schon wieder nicht schneekramt, ich komme nicht einmal mit meinem Allrad in die Einfahrt rein. Schaufelt da, auf einmal bleibt der Lieferwagen stehen. Der Buschi, unser heutiger Gast, schaut aus und schreit, hey Peter, was geht? Und wir plaudern so ein bisschen dahin. Buschi werden dann eh vorstellen, ja. Und dann sage ich, hey Buschi, was geht mit dem Motorrad fahren? Und er sagt, naja, Weltmeister bin ich. Und ich sage, was bist du? Und er sagt, na, Weltmeister bin ich, war im Oktober. Sag ich, und jetzt kommst du zu uns im Podcast. Und da sind wir. Servus Buschi, unser heutiger Gast, Andreas Buschberger.
Ja, servus, grüß euch. Ich freue mich, dass ich bei euch da sein kann. Wir kennen uns jetzt eigentlich schon länger und bei den Anfängen habe ich im Podcast wen gehört und ich bin super froh, dass ich jetzt mal bei euch bin und durch Zufälle entstehen solche Sachen. Also ich bin auch zum Gasablesen gefahren und dann habe ich den Peter getroffen.
Buschi ist Nachbar vom Robert in Schörfling. Ich sage immer, durchs Regen kommen die Leute zusammen.
Und ich finde es großartig, dass das passiert ist. Du hast eine ganz, ganz spezielle Geschichte zu erzählen, die werden wir heute sozusagen ausrollen und drüber reden. Weltmeister, wie fühlt man sich da? Das ist immer die wichtigste Frage.
Naja, ich fühle mich schon sehr gut nach dem Weltmeister. Also das sind so Ziele, die was man sich als kleiner Bub eigentlich in den Kopf gesetzt hat. Und wenn man das dann nach fast 20 Jahren Motorsport erreicht, ist das schon eine Bestätigung, was die ganze Arbeit dahinter, dass die was genützt hat und dass man jetzt dort ist eigentlich, wo man als kleiner Bub schon sein wollte.
Mhm. Wow, es ist wirklich coole fantastisch, Sache. Absolut. Hast du irgendwann schon mal etwas gemacht in deinem Leben, was du gedacht hast, vielleicht könnte ich Weltmeister werden?
Meinst du mich?
Ja, ja.
Ich bin Weltmeister im Reden, was bist denn du?
Ich bin ehrlich gesagt, ich bin maximal Bezirksmeister in irgendwas, aber weltmeisterlich ist bei mir gar nichts. Drum umso mehr habe ich einen Respekt von Buschi. Buschi, ich habe gelesen auf Social Media irgendwo, dass du Supermoto-Weltmeister geworden bist. Was das genau ist, welche Klassen es gibt und worin du das geworden bist und wo, werden wir alles noch plaudern. Aber am Dienstag drauf bist du wieder in Lenzing in deiner Firma gestanden und warst das Installateur tätig. Wie geht sie das aus?
Mit viel Fleiß geht sie alles aus. Es ist, wir kommen dann eh, was der Sport eigentlich ist, genau, dazu. Es ist trotzdem nur Randsportart und nur die wenigsten auf der Welt können davon leben. Und durch das, dass mir meine Arbeit eigentlich auch ziemlich viel Spaß macht, stehe ich auch gerne am Dienstag wieder in der Arbeit. Und ja, das kommt einfach so zusammen, weil Motorsport ist der eine Teil von meinem Leben. Die Arbeit ist natürlich auch ein Teil vom Leben, wo ich dann den Supermotorsport gar nicht betreiben könnte. Okay. Und deswegen fällt mir das eigentlich ganz einfach.
Mhm. Fangen wir mal an. Motorsport kennen ja viele von der Formel 1. Da gibt es ja unterschiedlichste Motorsportwettbewerbe. Aber was genau ist Supermoto?
Naja, Supermoto ist eine Mischung aus Straßenrennsport und Motocross. Das wird wahrscheinlich die Leute mehr sagen. Und der Sport ist damals entstanden, dass die besten Straßenfahrer gesagt haben, sie sind die besten Motorradfahrer und die besten Motocrossfahrer haben gesagt, sie sind die besten Motorradfahrer. Und dann haben sie ein Rennen gegründet, wo sie einfach die zwei Sportarten mischen. Das sind Motocross-Motorräder mit Straßenreifen, mhm, und da sind 2/3 Asphalt pro Runde und 1/3 Offroad pro Runde. Okay. Und da fahren wir dann in einem Rennen, wie man es so kennt, gegeneinander.
Mhm. Wer ist jetzt der bessere Motorradfahrer? Der Straßenmotorradfahrer oder der im Gatsch herumhupft?
Ich glaube, der Supermotorfahrer. Salomonische Antwort.
Aber das heißt, du willst einfach Vollgas geben und trotzdem springen. Kann man das ungefähr so runterbrechen?
Ja, ganz genau. Also du hast wirklich alles dabei. Also du hast wirklich hohe Geschwindigkeiten am Asphalt mit viel Gripverhältnissen, also mit hohen Gripverhältnissen, dass man wirklich viele Schräglagen fahren kann. Beim Supermoto gibt es ja das Drifting in die Kurve rein, was also wirklich nur mehr so toller Adrenalinstoß ist, und der Offroad ist natürlich mit hohe, weite Sprünge und dann das bisschen rutschige, ein bisschen gefährliche, das, ja, macht schon Spaß.
Ja, man merkt es da. Bist du Adrenalin-Junkie generell?
Schau dir so aus.
Ja, was glaubst du?
Ja.
Ich find immer, wenn wer so einen Pornobalken Oberlippenbart hat, ist er immer irgendwie einer, der außerhalb der normalen Grenzen liegt.
Bist du gerade frech und beleidigst du unsere Gäste?
Ich stehe total drauf. Du weißt ja selber bei mir, ich habe ja auch immer wieder mal einen ordentlichen Oberlippenbart. Oder wie es bei den Simpsons geheißen hat, Nasennachbarn.
Ja, ein bisschen Adrenalin-Junkie oder draufgehe, kann man schon sagen, dass man ist. Ja. Aber sonst würde man das auch, glaube ich, nicht. Oder sonst würde man gar nicht in die Situation kommen, dass man auf einmal den Sport ausübt.
Gibt es da verschiedene Klassen?
Ja, genau. Also es gibt von der höchsten Altersklasse, sondern Professionalitätsklasse, das ist die S1. Das ist auch die Weltmeisterschaftsklasse, wo halt die Topfahrer fahren. Und dann bricht es runter von S2, S3. Das heißt immer Supermoto 1, Supermoto 2, Supermoto 3. Das wird einfach immer runtergebrochen bis zu den Hobbyklassen oder bis zu den Kindern und so weiter. Also da geht's von bis. Also Supermoto ist eigentlich schon ein Sport in der Hinsicht, dass das ziemlich erschwinglich ist für Leute gleich einmal. Wenn die was, weil der Straßenrennsport ist ziemlich teuer, motorgroß ist ziemlich körperaufreibend, sagen wir mal so, vor die Verletzungen her. Und da ist eigentlich Supermoto eine super Mischung dahinter und man kann eigentlich durch ein leicht kleines Budget schon schnell viel Spaß haben auf der Motorradstrecke, auf der Supermotorstrecke. Und ja, da gibt es von Einsteiger bis zu Leute, die was das schon 20 Jahre machen und in der höchsten Klasse fahren.
Und das machst du, oder? Also S1 bist du unterwegs?
Genau, in der S1.
Bist du in der Szene, weil wir haben schon gesagt, das ist trotzdem ein Randsportort leider und du musst arbeiten, obwohl du Weltmeister bist. Wirst du erkannt innerhalb der Szene?
Ja, also in der Szene, also ja, durch das, dass ich ja schon viele Jahre damals international gefahren bin und ich bin zwar erst 28, aber ich bin schon 20 Jahre im Sport, habe ich letztes Wochenende erst erfahren, dass ich, haben wir eine Ehrung gehabt und dann hat der gesagt, ja, jetzt fährst du schon 20 Jahre Supermutter und dann habe ich mich so geschreckt, also, ich gehe 20 Jahre, ja, bin ja eigentlich nur der junge Bub von früher, aber durch eine lange Zeit und durch ein hohes Level, was man sich bewegt, erkennt man wen schon.
Aber dann greifen wir das jetzt gleich auf. Wir kommen gleich zum Weltmeistertitel, der ja im letzten Jahr schon passiert ist. Aber wir greifen deine aktuelle Ehrung auf. Was war denn das oder was ist denn das jetzt?
Ja, wir haben die Ehre gehabt als Team Österreich bei der Österreichischen Motorsportföderation, die AMF. Das ist eine Institution vom ÖMTC. Da war die Österreichische Motorsportgala und da haben wir einen Ehrenpreis gekriegt. Also Motorsportler des Jahres sind wir geehrt worden.
Ehrt dich das? Stehst du auf Titel oder beziehungsweise ist das eine Bestätigung für deine Arbeit oder ist dir das völlig wurscht, weil du sowieso nur zum Spaß fährst?
Ist gar nicht so ein Spaß. Robert. Es ist schwierig. Also wenn ich dorthin fahre auf die Veranstaltung und ich weiß, was ich für einen Preis überreicht kriege, gibt es mir jetzt nichts. Das ist für mich so eine Veranstaltung, wo ich jetzt hinfahre, aber wenn ich dann dort stehe auf der Bühne und dann wird das alles nochmal runtergebrochen und erklärt, was wir da so gemacht haben, da realisiert man dann auch schon, dass das eine Leistung, die was schon geehrt werden sollte.
Also ich finde es großartig, wir haben drüber gelesen, natürlich jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast, das ist schon fantastisch. Ja. Jetzt ist der Robert der Moderator bei Radio Wien jeden Tag und hat wirklich viele Wienerinnen als Fans und Groupies. auch uns schreiben immer wieder die Damen und sagen, na Burschen, ihr zwar, aber gibt's das in deiner Welt auch?
Nein, ich mache das eigentlich nur zum Motorradfahren.
Okay, wer das Gesicht dazu sehen will, soll sich den Podcast auf YouTube anschauen.
Nämlich auch dein Gesicht jetzt.
Genau so ist es. Du, ihr habt die Weltmeisterschaft im Team gemacht. Es war ein Team-Weltmeistertitel. Deine beiden Kollegen, der Lukas Höllbacher und der Bernhard Hitzenberg, sind alle eigentlich nebenbei auch noch mit einem anderen Beruf beschäftigt, oder?
Ja, genau. Also In Österreich ist es ziemlich schwierig, dass du es professionell machst, weil bis vor einer kurzen Zeit war ja Motorsport grundsätzlich gar nicht als Sport angesehen in Österreich. Das hat sich gerade ein wenig geändert. Das haben wir bei der AMF-Gala gehört, dass jetzt der Motorsport jetzt in die Sportunion Österreich mit reingenommen wird. Und dann, das ist schon ein großer Schritt für den Motorsport. Mhm. Aber trotzdem ist es ein sehr teurer Sport und
muss man was arbeiten.
Muss man was arbeiten dazu, dass man betreiben kann. Aber ja, der Lukas und der Bernhard, die sind beide normal berufstätig und beide glühen sie für den Sport genauso und deswegen machen sie das auch.
Das war das eine Sensation. Im Oktober, glaube ich, war es. In Tschechien hat der Wettbewerb stattgefunden und das Tolle ist, es waren ja jahrelang die Franzosen immer Gewinner und dann kommt es plötzlich ihr. Wie ist das gegangen?
Ja. Was? Naja, die Franzosen haben immer schon eine sehr gute Sportförderung gehabt und haben wahnsinnig schnelle Motorradfahrer und die schauen auch in der nationalen Meisterschaft, dass viele Junge nachkommen. Und deswegen haben die das über so jahrelange neue Fahrersätze eigentlich geschafft, dass immer wieder schnelle kommen. Okay. Also das ist nicht so gewesen, dass immer nur der eine schnelle Fahrer Weltmeister geworden ist, sondern das war immer als Team gemeinsam, haben die das immer wieder zusammengebracht, dass die jetzt Weltmeister geworden sind. Und wir sind halt jetzt zurzeit sehr gut aufgestellt, weil wir drei eigentlich schon, wir haben alle gleichzeitig angefangen zum Motorradfahren. Also wir sind alle ziemlich im selben Alter und sind alle ziemlich gleich lang im Sport und das sind halt auch schon 20 Jahre im Motorsport.
Ja. Aber wie, das implementiert jetzt ein bisschen, dass ihr nicht so gefördert seid, oder?
Von den einzelnen Sponsoren und den Unterstützern werden wir total gefördert, deswegen funktioniert das auch. Mhm. Und die Förderung schaut so dahinter aus, wenn du dich selbst bemühst und das möchtest, dann kannst du so viel gefördert. Also das ist die beste Förderung, was man selbst haben kann. Wenn du dich für dich selbst einsetzt und selber schaust, dass du schnell auf der Strecke wirst.
Seid ihr Freund? Wie funktioniert euer Team intern?
Ja, also wir sind, durch das, dass wir schon von klar auf der Strecke gemeinsam sind, sind wir schon lang Freund und wir haben viel gemeinsam erlebt. Also weil wir damals auch junge Gruppen waren, waren wir so mit den Eltern so Trainingswochenenden unterwegs in Italien, was wir da allein Stunden in den Wohnmobilen früher als Kinder gemeinsam verbracht haben, wo die anderen am Fußballplatz waren oder sowas, hatten wir auf der Motorradstrecke in Italien gemeinsam Motorrad gefahren. Und natürlich war man immer schon ein Konkurrent auf der Strecke, aber das wird man auch immer bleiben, wenn man in derselben Klasse fährt. Aber im Fahrerlager und auf die Nacht, wenn man den Tag Revue passieren lässt, ist man befreundet und da hat man seine Zeit gemeinsam und wenn man sich so lange kennt, sind wir so gemeinsam.
Bist du, jetzt wir sind immer noch bei diesem WM-Lauf, wo du später Weltmeister wirst, aber ich würde gerne ein paar Fragen, bis wir da hinkommen, noch stellen. Ist man manchmal frustriert, wenn man merkt, dass eigentlich ja die sportliche Leistung die gleiche ist, wie bei einem Sport, wo die Leute wahnsinnig gefördert werden und wirklich leben können davon. Nur die Resonanz oder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist der große Unterschied. Weil ihr seid genauso am Trainieren, ihr seid genauso am Vollarbeiten und die Tennisspieler und die Fußballspieler und die Skifahrer hier in Österreich haben halt das Glück, in einem extrem populären Sport zu sein. Wie hast du mit dem umgehen gelernt, eben nicht gefrustet zu sein, weil es bei dir nicht so leicht geht, weil du immer wieder aufs eigene Geld, auf die eigene Energie zurückgreifen hast müssen?
Wenn man es ehrlich ist, hat das lange gebraucht, dass ich das überreiße. Okay. Also ich habe dann, gerade wie so um die 18 jung erwachsen war und das gesehen habe, was eigentlich möglich wäre vom sportlichen Können, aber es funktioniert nicht, weil man die Möglichkeit nicht hat, das Budget nicht hat, war das schon ein bisschen sehr frustrierend eigentlich. Und durch das habe ich mir dann selbst auch viel mehr Druck gemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt gebe ich schon so viel, gebe ich noch nicht genug. Mhm. Und da habe ich dann schon ziemlich einen Tiefpunkt an der Karriere gehabt, weil es fahrisch hat es gut gepasst, aber durch das, dass ich so überehrgeizig war, habe ich viel Verletzungen gehabt und dann habe ich eigentlich 4 Saisonen am Stück keine einzige Saison fertig fahren können, weil ich halt übermotiviert war und mich verletzt habe und das ist schon bis zu so einem Punkt gegangen, wo sie eigentlich die Ärzte gesagt haben, hey, wenn du das jetzt nur mal brichst, so jetzt, du kriegst jetzt die Freigabe nicht von mir als Arzt, haben sie so gesagt. Und dann habe ich mir Grundsatzfragen gestellt, ja, bringt das überhaupt was, das jetzt meine Gesundheit, mein Körper, mein Privatleben auch ein bisschen mit einschränkt für das, dass ich nur mit dem Motorrad im Kreis fahren kann, so in der Art. Aber dann bist du halt, war ja verletzungsbedingt ein halbes Jahr zu Hause. Und aber irgendwann denkt man das gar nicht mehr, da möchte man nur mehr aufs Motorrad aufsitzen und fahren. Und dann habe ich wieder begonnen, dass ich, habe ich gesagt, ja, jetzt tue ich nur ein bisschen trainieren, ein bisschen hobbymäßig fahren, und ein paar Wochen später bin ich wieder bei der Straßenmeisterschaft mitgefahren und da hat alles von vorne begonnen. Und, aber da ist mir ein bisschen auch der Knopf aufgegangen, muss ich auch sagen. Also ich war davor schon als Jugendlicher ziemlich erfolgreich, habe ein paar Staatsmeistertitel gehabt und deutsche Meistertitel und so weiter. Aber so wie ich begonnen habe, dass ich nicht mehr mit Druck oder mit zu viel Ehrgeiz fahre, seitdem fahre ich frei und habe meinen Spaß. Und das ist eigentlich die beste Basis, um dann besser zu werden und, und Rennen auch zu gewinnen, ohne einen gewissen Druck, den was man sich selbst macht.
Aber ich hab viele Gespräche geführt mit dem Alex Hofmann, mit dem ehemaligen MotoGP-Fahrer und jetzt Servus-TV-Experte, der ja irgendwie trotzdem sehr oft mit meiner Frau irgendwelche Themen hat, die ja aus der Motorradbranche kommt, daher kennen wir uns auch ein bisschen, Buschi. Und der hat gesagt, solange in Österreich, Deutschland die Strukturen nicht anders wären, werden wir nie wieder Top-Fahrer haben. Du widerlegst das ja eigentlich.
Wenn man das so sagen kann, jein. Durch wie ich zuerst schon gesagt habe, mit einem gewissen Ehrgeiz oder einer, ja, wenn man das selbst will, dann geht's. Aber Submotor ist halt auch eine andere Basis. Also, weil du brauchst, wenn du, der Hoffmann redet wahrscheinlich von einem MotoGP-Fahrer, ja, und so weiter. Da ist natürlich, wenn da die Kohle nicht passt, dann wirst du nie hinkommen. Da kannst du so viel Talent haben, wie's du willst. Wenn dann das Elternhaus oder sowas nicht das Geld hat oder die dich so fördert, dass du jetzt sagst, du gehst jetzt nicht mehr in die Schule, du wirst jetzt nach Spanien ausgesetzt und dort wirst du jetzt der schnellste Motorradfahrer, anders geht das nicht. Und so, deswegen hat Italien und Spanien so viel starke Fahrer, weil die das genauso machen.
Ja. Das Tolle ist aber, dass euch diese Sensation eben gelungen ist. Du hast übrigens die Medaille und die Plakette auch mit. Zeig mal her, weil wir haben ja auch den YouTube-Podcast sozusagen, ja. Sehr cool. Das ist schon ein super Moment in deinem Leben jetzt auch, oder?
Ist ein super Moment, ja. Und im Vorhaus habe ich die Medaille und das Schild stehen, und oft geht man so vorbei und realisiert es gar nicht, aber wenn ich dann wieder mal hinschaue und das Revue passieren lasse, dann kommen schon wieder die Erinnerungen zurück und dann weiß man eigentlich, für was man das gemacht hat.
Ich bin ein bisschen froh, dass sich die österreichischen Medien überschlagen haben. Ich habe so ein bisschen nachrecherchiert, die haben alle geschrieben, Sensation, Oberösterreich, ja, das war ein Riesenschwerpunkt. Hast du da jetzt viele Interviewanfragen oder so gekriegt? Wie ist das Interesse jetzt? Tut sich da was beim Sport?
Ja, grundsätzlich schon. Also man hat sicher die Auskunft dahinter geben müssen, aber es ist jetzt nicht so, die erste Woche hat sich das Telefon natürlich überschlagen an Nachrichten und Gratulationswünschen und hey, reden wir drüber, wie war das so? Ja. Und aber das setzt sich ja wieder. Aber wie gesagt, das wird ja immer wieder neu aufgerollt, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt die nachträgliche Ehrung gehabt haben und so weiter, da ist schon wieder, wird halt wieder gar drüber gesprochen. Und das, was halt das Gute ist am Weltmeister, man ist der Weltmeister und man bleibt der Weltmeister.
Ja, genau.
Und das
ja, das stimmt. Ja. Das kann da keiner mehr nehmen.
Peter, wir müssen was fragen. Hat unser Bürgermeister, unser Schärflinger, ja, Bürgermeister gratuliert?
Nein, hat er nicht.
Vielleicht müssen wir mehr, ja, PR für dich machen.
Ja, es wird schon mit einem gewissen PR-Team und so weiter, wird da schon nachgedrückt, dass halt dann solche Sachen kommen. Ja. Also, aber wenn, dann müsste ich selbst machen und ich bin einfach nicht die Person dazu.
Nein, man merkt, du kannst gar nicht reden.
Aber das macht ihn ja sympathisch, ja,
100%.
Oder?
Ja, ich hab's eh nicht ernst gemeint.
Ich weiß eh. Buschi,
jetzt hast du mir vorher erzählt, du spürst es immer so ein bisschen runter und sagst, Supermoto ist eh auch nur so familiär und so weiter. Trotzdem sagst du, da kommen schon die Trucks auch zu den Rennen hin, wo dann die Team oder die Fahrer dann selber mit dem PKW anreisen und sich das Motorrad herrichten lassen. Bei dir im Team ist anders. Du fährst mit dem Lieferwagen dorthin, ihr quetscht euch vorne zu dritt rein, fährst dann 12 Stunden irgendwo zum Rennen und fährst dann trotzdem vorne mit. Das ist ja dann noch ein bisschen befriedigender, oder? Wenn dann sowas rausschaut wie der Weltmeistertitel. Ich will aber auf was anderes raus. Wer sind die Leute, die hinter den Kulissen diese Medaille gewonnen haben bei dir?
Ja, also ganz, ganz, ganz vorne steht natürlich mein Vater, der was mich schon seit Anfang an unterstützt. Das war, wir sind so in den Sport eingestiegen, als ein gemeinsames Ding, was wir gemeinsam machen. Weil er ist gern Motorrad gefahren, hat auch als Kind nicht die Möglichkeiten gehabt, dass er die Eltern so unterstützen, dass er das macht. Und natürlich möchte er sein, wenn er sieht, dass sein Kind da Freude hat am Fahren, natürlich hat er das dann unterstützt und das für mich gemacht. Und wir sind seit Tag 1 eigentlich bei jedem Rennen gemeinsam. Und er ist mein bester Mechaniker und bester Sponsor und Mentaltrainer. Also das Gute ist bei uns zwar, dass er mich teilweise wieder runterholt von dem, warum machen wir das gemeinsam, oder? Ja, weil da kriegst du oft nur das Gefühl dahinter, hey, eigentlich machen wir das aus dem Grund, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, und das ist am Ende vom Tag, ist ja eigentlich das. Und das sind Erinnerungen, was wir gemeinsam erlebt haben. Die Erinnerung kannst genauso wie ein Weltmeistertitel kann einem wegnehmen. Und das ist das Schöne dahinter. Und natürlich ist meine Schwester ist ganz viel dabei. Meine Freundin unterstützt mich, ist auch mit auf dem Rennplatz. Und natürlich gewisse Gönner und Sponsoren, die was mir natürlich da helfen. Und ja, durch die ganzen kleinen Zahnräder wird das eigentlich ein Motor, was funktioniert. Und egal, wie das dann nach außen ausschaut, am Ende vom Tag ist die Leistung auf der Strecke das Wichtige, und ob da jetzt der Lieferwagen zufährt oder Sattelschlepper, das ist, wenn der Motor rennt vom Motorrad, egal.
Ja, stimmt. Jetzt hast du die gute Beziehung von deinem Vater und dir so unterstrichen. Lebt er ein bisschen auch deinen Traum sozusagen? Also lebt er seinen Traum in dir?
Ist er Tennis-Mom?
Nein, ganz, ganz und gar nicht. Also man sieht, man kennt das von Elternteilen, die was über ehrgeizig ihre Kinder unterstützen und so. Das macht mein Papa gar nicht, weil, wie ich das schon zuerst gesagt habe, das ist nicht so, dass er möchte, dass ich jetzt schnell fahre, sondern er möchte, wir haben Zeit verbracht, und dann, es ist ja alles so aus nichts gekommen, weil wir sind ja nur auf der Strecke gewesen und sind gemeinsam gefahren. Da ist er damals auch noch gefahren, und dann habe ich mir gesagt, jetzt möchte ich mal ein Rennen fahren. Und dann bin ich Rennen gefahren, und das ist leider nach hinten losgegangen, weil war dann auf einmal auf der Rennstrecke auch nicht so gut, und dann habe ich die Kinder in meinem Alter gesehen auf der Rennstrecke, und dann bin ich auf einmal gegen die Rennen gefahren. Und so ist es weitergegangen. Und dann war es, ja, 2007 bin ich in den Sport eingestiegen, und 2010 war ich das erste Mal Staatsmeister. Und so ist es gegangen.
Ja. Wahnsinn. Aber wie geht sich das aus? Weil ich glaube, ihr arbeitet ja auch zusammen und macht das Hobby gemeinsam. Ja. Ist das nicht manchmal zu viel?
Ja, es ist ein hoher Aufwand, was wir betreiben, weil der Papa hat eine Installationsfirma, und da arbeiten wir gemeinsam, wir sind zu zweit. Und es ist nicht so, wenn keiner zu Hause ist und die Arbeit erledigt für dich, dann wird die Arbeit auch nicht erledigt. Also wir können sie schon rausnehmen, dass wir mal ein paar Tage gemeinsam unterwegs sind, aber dafür wird das ja wieder entweder davor oder danach reingearbeitet, und so, weil wir halt beide dafür brennen. Ja, es ist ja genauso sei Hobby auch, weil wir gemeinsam auf der Strecke sind und die Zeit verbringen. Ja, das ist oft für ihn ein meditativ, wenn er bei mir auf einem Trainingstag dabei ist, und dann sage ich, hey, können wir das beim Motorrad probieren, dann stellen wir das um, dann bauen wir die Sachen, schraubt den ganzen Tag ein wenig, und dann schaut er mal zu, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht auf der Zeit oder vom einfach. Er sieht schon, wie ich mich aufs Motorrad aufsitze, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht. Und das kann nur er, und das wird er mit einem externen Mechaniker zum Beispiel, werde das, so ein Level wird man nie erreichen, weil man sie einfach genauso gut kennt.
Vielleicht ist das Team das Geheimnis.
Das glaube ich sowieso, dass das immer so ist, dass die Leute im Hintergrund, ist ja bei uns auch so ähnlich, oder? Ohne unsere Managerin war aber gar nichts. Fuschi, wenn dich wer fragt, was du beruflich machst, bist du Installateur oder bist du Motorradrennfahrer?
Ich bin Installateur.
Wirklich, oder? Ja. Das ist auch das, was du den Leuten sagst.
Ja. Mhm. Sicher. Also, ich bin ja, das ist ja, ich bin zwar der Motorradfahrer auf einer Seite, aber ich bin ja trotzdem ein normaler Schörlinger Bürger. So, es ist, es ist ja oft so gut, also ich mag das halt auch gern, wenn man für das gesehen wird, was für eine Person das man ist, was man tut und nicht eigentlich, dass man abgestellt wird, ja, das ist der Motorradfahrer, deswegen mag man den, sondern ist ja am Ende vom Tag, ist man ja trotzdem ein normaler Mensch und geht normal in die Arbeit und werde, wenn ich 40 bin, werde ich auch nicht mehr der Motorradfahrer sein in der Hinsicht, sondern werde ich auch trotzdem meine Arbeit normal machen und ein normales bürgerliches Leben hoffentlich führen.
Glaubst du, dass du einmal der Vater wirst, der dann mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter genau das auch wieder macht? Glaubst du, ist das ein Vorbild auch, was dein Vater macht mit dir?
Natürlich, also mein Vater ist deswegen das Vorbild, weil er es nie für mich so richtig, von mir so richtig erwartet hat, dass wir schnell fahren, sondern die Angehensweise, dass wir gemeinsame Zeit verbringen, das möchte ich natürlich machen, weil das ist schön, wenn der Vater mit seinem Sohn oder generell mit der ganzen Familie so viele Erlebnisse hat auf der Strecke und wenn dann ein positiver Outcome ist, ist es natürlich was Schönes, aber grundlegend sollte immer der Spaß und die gemeinsame Zeit im Vordergrund stehen. Und das ist natürlich, da ist ein großes Vorbild für mich, weil er es einfach so gut gemacht hat.
Ich glaube, das sagst du jetzt wirklich sehr nett und ich glaube, jeder versteht's. Mit dem Hintergrund, dass ihr jetzt den Titel habt, ist es noch viel mehr wert, weil sonst würdest du wahrscheinlich ein bisschen mehr zweifeln.
Also, mein Papa hat mir letztens, wie das war, erzählt. Das ist schon ganz lang her, 2013 oder sowas. Bin ich mal Europameisterschaft mitgefahren, oder es war, glaube ich, sogar das erste Nationen, oder bin ich nur im Junior-Team gefahren. Und da hat er mal so auf der Startaufstellung gesehen, da bin ich auf der Startaufstellung im hinteren Bereich und ganz vorne ist der Bernd Hiemer, das war damals mein Riesenidol. Zigfacher Supermotorweltmeister, Red Bull-Profi und so weiter. So, in der Szene kennt man auch, oder kennt man, glaube ich, schon außerhalb der Szene auch gut. Und dann haben wir sich so gefragt, was machen wir da eigentlich? Und also ich habe gefragt, was tun wir da? Und der Papa hat so gesagt, ja, damals hast du mal gesagt, mein Papa hat mich damals gefragt, was möchtest du mit dem Supermotor fahren erreichen? Und ich habe gesagt, ja, irgendwann möchte ich mal auf dem WM-Startgarten stehen. Also einfach auf der Startaufstellung stehen bei der WM. Und das war eigentlich 2013, habe ich da mein Ziel, was ich im Motorradfahren erreichen wollte, eigentlich erreicht. Und seitdem ist es einfach so weitergegangen. Und dann, wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann was ist dann das nächste Ziel? Und dann, ja, eigentlich hast du das Schusspotenzial, du hast europaweit oder weltweit auch gut unterwegs bist und jetzt haben wir das auch noch erreicht. Das nächste, was wäre Einzelweltmeister natürlich, aber irgendwie durch das, dass ich meine Ziele von klar auf schon erreicht habe, ist das alles nur ein tolles Zuckerl. Und wenn der Zucker schmeckt, dann isst es auch vielleicht.
Magst du nur Zuckerl? Finde ich einen sehr spannenden Punkt, nämlich das Erreichen von Zielen, das hast du sehr bald geschafft in deinem Leben. Und jetzt, wenn man zum Beispiel an die Karriere denkt, jetzt von ganz was anderes, aber Dominic Thiem, der hat immer gesagt, er will Grand Slam-Sieger werden. Der hat das dann geschafft, ist natürlich ein tolles, großes Ziel, hat das geschafft in Amerika und seitdem ist nichts mehr gegangen. Wie motivierst du dich dann immer wieder neu? Weil auf der WM-Aufstellung zu stehen ist das eine, aber dann Weltmeister zu sein, das andere. Wäre das nicht eigentlich ein Punkt, um rauszukippen, um vielleicht aufzuhören? Wie schaffst du es trotzdem?
Ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Punkt ist, Bescheidenheit, was du als Mensch hast. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil das hat mir mein Vater von klar auf gelernt, dass ich immer trotzdem am Boden bleibe. Und man kann zwar der Beste sein, aber du bist nie der Überstar und du kannst dich nie über andere Personen stehen, weil die geben genauso viel und die haben genau dasselbe Potenzial, was zu erreichen. Und wenn man das im Hinterkopf bewahrt und trotzdem bodenständig bleibt, und dann glaube ich, kann man da sich sehr leicht vom hohen Ross entfernhalten. Und ich glaube, das ist bei viel Leid, was du so sportlich verfolgst, ist das auch oft das Problem, dass man dann meint, man ist unantastbar, unerreichbar und der Beste. Aber genau in dem Moment schlägt dann der andere aus der Hinterhand zu und dann bist du da. Und umso höher, dass man fliegt, umso tiefer fällt man dann auch. Und schwierig ist, dann auf so einer Spirale dann wieder rauszukommen, wenn man sagt, boah, jetzt bin ich war der Unbesiegbare und auf einmal bin ich besiegt worden, dann ist das gleich mal ein Schock oder ein tiefschneidendes Ereignis. Aber wenn man grundsätzlich nicht so hoch vom Selbst an, also wenn man sich selbst nicht so hoch wahrnimmt, dann wird man auch nie so viel tief fallen.
Jetzt habe ich das Gefühl, du bist ein wahnsinnig reflektierter Mensch. Ist dir das schon mal passiert, dass du zu hoch am Ross gesessen bist? Hast du dich schon selber mal runterholen müssen? Hat irgendein Erfolg einmal dich so getriggert, dass du dir dann gedacht hast, okay, so will ich eigentlich nicht sein?
Hast du mal gegen die Maschine treten?
Nein, ganz und gar nicht. Das ist einfach, weil ich so erzogen worden bin. Also ich habe das wirklich nie gehabt, weil wenn ich jetzt mein Helm irgendwo hingeschmissen habe oder sowas, dann hat es für mich nächste Woche kein Motorradfahren gegeben. So, weil da ist schon ein Benehmen gehört auch dazu, wenn das Elternteil das ermöglicht und der gibt ja selbst auch viel auf dafür dazu und dann wird man umgezogen in der Art, dann ist das ja Sache von Respekt. Wow. Und das glaube ich, mir fällt gar nichts ein, dass ich es jetzt so gehabt habe, weil ich bin so. Mhm.
Ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen bei dir, ehrlich gesagt, ja. Aber natürlich, ich denke mir schon, dass gerade das mit dem Helm ins Eck schmeißen oder ich komme ja aus dem Tennissport, den Schläger einmal zertrümmern, da gibt's schon Sportler, die das machen, oder? Das wird dir auch auffallen.
Sicher. Der Peter zum Beispiel, der hat ganz viele Schläger schon. Ich habe
in meinem ganzen Leben keinen einzigen Schläger kaputt gemacht, ja. Nein, wirklich nicht. Ich glaube, das hätten meine Eltern auch nicht akzeptiert. Hast du immer irgendwas kaputt
gemacht? Nein, Gott sei Dank auch nicht.
Bist du ein Pitzler?
Ich bin kein Pitzler. Naja. Nein, aber kaputt machen gehört sich nicht.
Nein.
Gott sei Dank sind wir nicht so.
Na, Gott sei Dank. So bleiben wir, Robert. Uschi, kannst du dich an dein erstes Motorrad erinnern?
Das hat jetzt geklungen wie Uschi, aber das war der Buschi. Wie sagen sie eigentlich, Andi oder Buschi? Oder wie sagen sie eigentlich zu dir?
In mein Haus daheim nennen sie mich Andi, aber in der Öffentlichkeit Buschi.
Ja, eben, wegen dem Nachnamen. Ne?
Ja, genau. Aber das ist der Spitzname und da bist der ergibt sich einfach so. Also meine Freunde nennen mich auch so und beim Motorradfahren kennt man mich eher als Buschi. Mhm. Und das steht hinten am Ledergewand drauf und das gehört zu mir.
Mhm. Hätten wir das auch geklärt?
Hätten wir geklärt. Meine Frage war eigentlich, kannst du dich an dein erstes Motorrad erinnern?
Also mein erstes eigenes Motorrad war 2007 KTM 65 Kubik. Das war mein erstes eigenes Motorrad, das war das erste vom Papa gekriegt habe. Ich bin davor, sind wir als ganz kleine Kinder hat es natürlich so kleine Pitbike-Motorräder und so hat es gegeben. Da bin ich ab und zu mal oben gesessen. Aber so richtig, dass ich begonnen habe mit Motorradfahren mit meinem eigenen, war KTM 65.
Du bist ja auch lang dann KTM gefahren, oder?
Genau, also bis 2014 bin ich dann lang KTM gefahren. Und dann ist Husqvarna von KTM gekauft worden. Und dann haben die Submotorsparte mit aufgenommen. Und dann habe ich gleich mal eine gute Unterstützung für Husqvarna gekriegt und dann habe ich den Modellwechsel gehabt auf Husqvarna. Ist ja grundsätzlich derselbe Hersteller, nur anderes Branding. Und
was hast du gesagt, Robert? Was hast du gesagt, wie du das erfahren hast?
Das ist eine Nähmaschine.
Ja, stimmt. Es ist,
Entschuldigung.
Es ist ja Husqvarna Muttersägen und die Nähmaschinen haben eigentlich dasselbe Branding, also dasselbe Logo. Mhm. Und die teilen sich, glaube ich, das Logo gemeinsam und das aber ist. Ja, aber es ist trotzdem Motorrad.
Das ist so lustig, Buschi. Ich nenne die einfach so, weil ich kenne die nur so. In der Vorbereitung auf diese Sendung, auf diese Folge, was glaubst du, hat mich am allermeisten überrascht, wie ich draufgekommen bin, dass du das auch machst?
Jetzt kommt's.
Denken wir noch.
Recherche, Podcast hören?
Nein. Was glaubst du, hat mich überrascht in deinem Leben, wenn man dachte, echt? Das macht der Ader Buschi?
Was könnte das sein?
Was machst du noch Unanständiges?
Nein, gar nicht. Normal, also. Habe
ich alles gewusst.
Musst man jetzt helfen, muss man sagen. Ja?
Du bist politisch tätig.
Ja, du hast die Recherche gut gemacht, ja, sagen wir so.
Eben, aber das finde ich ja wirklich spannend. Bei diesem ganzen Workload, den du hast, Beruf, Hobby, das wahnsinnig zeitaufwendig ist und erfolgreich betrieben wird, engagierst du dich plötzlich auch noch politisch und zwar in deiner Gemeinde bei den Grünen? Das finde ich echt spannend. Woher kommt das?
Ja, grundsätzlich kommt es aus dem, meine Mutter und meine ältere Schwester, die sind politisch tätig und haben da sehr viel bei den Grünen getan und sich dafür eingesetzt, dass eine dass die Partei genauso im Gemeinderat vertreten ist. Und das, dass ich kandidiert habe für einen Platz, das war grundsätzlich nur Besetzung, was braucht haben, dass jetzt vollzählig ist, dass die Liste voll ist. Und, aber es hat gut gepasst und ich habe halt da eine sehr neutrale Basis politisch gesehen. Und das Wichtigste war für mich, dass, okay, ich habe den Platz dafür gekriegt und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte für den Freizeit- und Sportausschuss, da möchte ich beisitzen, das schaue ich mir ab und zu mal an. Ich bin jetzt kein Entscheidungsträger oder ich setze mich da nicht politisch ein dazu, aber ich möchte nur mal wissen, was dort so abgeht, was da passiert und vielleicht auch als junger Sportler in einem Gemeinderat ein Stimmrecht haben, weil wenn's in einem Gemeinderat einsitzt, dann gibt's halt wenig junge Leute oder wenig Sportler in der Hinsicht, die was in so einem Sportausschuss sind und das war eigentlich ziemlich, ja, deswegen habe ich das gemacht und ich stehe, also das kann man ja machen und wieso nicht und deswegen ist das so?
Na, ganz im Gegenteil. Demokratie ist wichtig. Wir wissen, wie das funktioniert. Und gerade in heutigen Zeiten müssen wir darauf achten, dass es bei der Demokratie, dass alle ein Stimmrecht bekommen. Also ich finde das auch gut. Aber wie geht sich das aus? Motorsport und Grüne.
Ja, wie gehen sich aus Motorsport und Klimaschutz?
Das ist ganz einfach. Du darfst das gar nicht auf Motorsport zu beziehen, weil zum Beispiel die Formel 1, die ist eigentlich der wichtigste Sport für die Innovation von Europa in Sachen Mobilität und so weiter, Hybridtechnik, Elektrotechnik und so, das kommt ja eigentlich grundsätzlich aus dem Motorsport alles. Mhm. Und da gehört schon, das ist auch schon ein Teil, natürlich verharrt sich Benzin und so weiter, aber nicht du viel. Kannst... Du
nicht viel. Naja.
Ja. Ja. Flieger, was ja.
Also, das kommt immer drauf an. Ich hab da damals immer so gesagt, das Wichtigste ist, was du für einen Fußabdruck auf der Welt hinterlässt. Also, ich kann, wenn jeder Mensch ein bisschen schaut, was er tut, aber trotzdem sein Leben lebenswert macht, dann können wir ja alle gut auf der Welt leben. Mhm. Und wichtig ist, dass man einfach so nachhaltig sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für das, dass ich das mache, dafür ziehe ich woanders zurück, dafür fliege ich nicht dreimal im Jahr auf Urlaub oder sowas. Mhm. Heißt, das ist, kommt immer darauf an, was ein Mensch selbst rausschmeißt.
Aber weil du die Formel 1 angesprochen hast, da habe ich schon mal was Intelligentes gehört. Und zwar nicht, dass man jetzt die Rennen verurteilt oder so, aber man könnte zumindest den Terminkalender anders legen, dass sie nicht von kreuz und quer reisen müssen mit diesem unglaublichen Tross, sondern dass man es einfach logisch legt, um ein bisschen Kilometer zu sparen und CO2-Ausstoß zu sparen. Das wäre eine Möglichkeit. Ist natürlich irrsinnig wahrscheinlich mühsam.
Ja, also in meinen Augen wird das schon funktionieren. Also es kommt immer darauf an, aus was für Ressourcen das man hat. Mhm. Weil Formel 1 hat ziemlich viele Ressourcen, aber wenn du jetzt zum Beispiel die MotoGP anschaust, die haben schon einen Kalender, wenn sie jetzt sagen, ich bin jetzt Übersee, dann mache ich gleich 2-3 Rennen Übersee und dann fahre ich wieder in Zentraleuropa und mache dann die ganzen Rennen in Zentraleuropa. Also es ist natürlich möglich, aber weil es grundsätzlich aus den Ressourcen, glaube ich, entspricht, aber vom Land hat halt größere Ressourcen und da ist halt das Geld dahinter. Ja. Und ich war also den genauen Punkt, warum sie das machen, verstehe grundsätzlich nicht, weil es ist ja eigentlich für wen der was jetzt einsteigt in einen Sport, zum Beispiel. Wenn jetzt da das eine über sie rennen wäre und dann das nächste auf der anderen Seite von der Welt, dann wäre das auch für einen Formel-3-Fahrer zum Beispiel, der was gerade in den Sport einsteigt, ist es ja wahnsinnig hoher Aufwand und dass er vielleicht viel Talente unentdeckt bleiben, weil die gar nicht die Chance haben dafür, dass das alles machen.
Mhm. Aber dass das Geld die Welt regiert, das ist nicht nur bei der Formel 1 so, sondern auch beim Fußball und überall anders.
Geld, glaubst du wirklich?
Wirklich?
Ja. Schauen wir nach vorne in die Zukunft. Was wäre so absolut next level sportlich gesehen in deinem Leben, wenn das noch passiert?
Boah, schwierig. Lange, gesund, das ausüben, was ich mache. Also sportlich gesehen. Also ich will in 10 Jahren genauso nur gesund auf ein Motorrad steigen können. Oder vielleicht auch, wie gesagt, irgendwann einmal dasselbe erleben, wie mein Vater mit mir erlebt hat, mit meinen eigenen Kindern vielleicht, aber so ergebnistechnisch und so weiter. Natürlich ist er ein Einzelweltmeister schon super, aber wie wir schon geredet haben, ich habe meine grundlegenden Ziele eigentlich schon so erreicht und ich habe ja, bin ja nicht nur Weltmeister geworden heuer, ich bin ja Staatsmeister auch geworden. Das war was eigentlich die gesamte Saison ist und letztes Jahr schon Staatsmeister gewesen und so war jetzt mein dritter Staatsmeister in der Königsklasse und weiß nicht, wenn du dann nur einen hast, kannst du schon mal die ganzen Größen, was es in Österreich mal gegeben hat, einstellen. Sagen wir so, weil es gibt nicht viele Leute, die 4-5 Mal Staatsmeister geworden sind, zum Beispiel. Aber das Wichtigste ist, dass ich das, was ich mache, nur so lange wie möglich ausüben kann. Und egal, ob es jetzt auf einer Rennbasis ist oder hobbymäßig trainieren oder einfach wohin fahren und dann Motorradfahrerurlaub machen, zum Beispiel eine Woche nach Sardinien fahren und dort wegen Motorrad fahren, das ist ja was Schönes. Und das möchte ich nur so lange machen wie möglich.
Welchen Tipp würdest du deinem 12-jährigen Ich geben?
Du bist nicht meistens selbst dran schuld, wenn was nicht funktioniert. Du kannst die äußeren Umstände und so weiter, die können alles so beeinflussen, dass, auch wenn du das Beste gibst, das trotzdem nicht funktioniert. Weil das Beste ist oft nicht genug, sondern da gehören andere Sachen auch dazu.
Spannend. Wäre das wichtig gewesen, das als Jugendlicher zu wissen?
Ja. Grundsätzlich hätte ich vielleicht viel Verletzungen oder viel Struggles mit mir selbst durch das ja, ausmerzen können. Also da hätte man 4 Jahre, die was da so explizit sind in meiner Karriere, wo ich halt viel Verletzungen gehabt habe, die hätten nicht sein müssen. Aber mein Papa hat auch so eine Ruhe immer gehabt und der hat es mir selbst immer gesagt, aber du als junger Erwachsener wirst es auch nicht hören. Ja. Und das ist jetzt zwar, da war aber eher mal ein bisschen auf die Erwachsenen, die sagen es dir nicht aus Trotz oder weil sie was sagen wollen, sondern aus ihren eigenen Erfahrungen. Aber das, weiß nicht, ich glaube, das, du musst jeder dran nehmen, weil das kannst einen jungen Menschen nicht sagen.
Das glaube ich auch nicht. Ja. Jetzt hast du deine Verletzungen schon zweimal angesprochen. Was war denn das Schlimmste?
Boah, ich habe,
weiß nicht. Oder was war denn das Grauslichste optisch?
Optisch grauslich war es nie.
Hat einmal ein Knochen ausgeschaut?
Nein, optisch grauslich war es nie.
Aber seid ihr eigentlich gut geschützt?
Ja, schon grundsätzlich. Also Lederkombis und die besten Protektoren und alles ist natürlich Standard. Und ja, aber das Schlimmste, was ich gehabt habe, ich bin einmal beim ganz, ganz unwichtigen Rennen, das war in der Zeit, wo ich so übereifrig war und da wollte ich trotzdem bei schlechten Verhältnissen sehr schnell fahren und dann habe ich es einfach übersehen und bin also bei einer hohen Geschwindigkeit in einen Absperrzaun mit dem Rücken voran reingeflogen und dann also hat es halt mal eine Woche Intensivstation gegeben und nicht beide Schultern zerstört, 8 Wirbeln, Schulterblätter, na, Lungenkontusion, okay. Hüften und da
Robert
und ja, das war jetzt so vom Realisieren, wie schnell das vorbei sein kann, das Schlimmste. Also ich habe dann natürlich bei den Schultern, die sind halt beim Motorradfahrer immer ein Dorn im Auge und die linke Schulter habe ich eine schwere Verletzung gehabt vor 3 Jahren. Da habe ich mir das ganze AC-Gelenk gesprengt und einen Haufen Bandel gerissen und so. Das war eigentlich auch ziemlich aufwendig dann, weil es eine schwierige Operation war. Und da das ist halt das, was ich jetzt heute nur am meisten nachtrage. Also wenn man so weiß, wenn man, solange man Motorrad fährt und sich nicht hundertprozentig, man nicht weiß, dass die Belastung noch drauf ist, wird das ja nie so richtig gut werden. Aber das ist halt einfach auch, was man auf sich nimmt, für das, dass man das betreibt, was man liebt. Weil wie schon gesagt, ich bin einmal ein halbes Jahr daheim gesessen und das Schlimmste war nicht die Verletzung, sondern dass ich nicht Motorrad fahren kann.
Ja. Und trotzdem ist es ein Wunder der Menschheit, dass wir wieder zusammenwachsen, wenn alles auseinanderfliegt.
Der Mensch ist ein ziemlich resistentes Wesen, also das glaubt man gar nicht, was der Mensch eigentlich alles aushält. Also
du hast ja ausprobiert.
Ja.
Also, ich habe noch nicht einmal einen Knochenbruch in meinem Leben gehabt.
Ich schon. Ja, ja. Ah, der Mensch hält schon was aus, im Gegensatz zu einem überzüchteten Rassenhund, der was Falsches isst und dann Angst hat, dass er stirbt, ist der Mensch eigentlich schon sehr, sehr resistent, sagen wir mal so.
Aber du redest jetzt nicht von eurem Hund, oder?
Nein, ist egal was.
Ja.
Buschi, ich glaube, du kannst mit so einer Frage umgehen.
Jetzt kommt was.
Ja, ich liebe ja Philosophieren. Was möchtest du für in vielen Jahrzehnten einmal, gell? Wenn es vielleicht einmal vorbei ist und so weiter, was hättest du gern, was die Menschen so über dich sagen? Was soll so bleiben?
Ja, dass die Leute, das war jetzt erst schon angesprochen, dass man für das brennt, was man liebt, was man tut, dass die sehen, hey, der war nicht der zigfache Staatsmeister oder irgendwas, sondern der hat gesehen, hey, der hat das einfach aus einer Überzeugung gemacht, aus seinem Willen, dass er Spaß hat. Ich mache ja nichts anderes, wie Spaß haben auf dem Motorrad fahren und für das soll ich eigentlich stehen. Und wie wichtig ist mir auch, dass ich nicht als so, boah, der ist so Staatsmeister geworden und der war unantastbar, der war so arrogant oder sowas. Das ist genau das, was ich gar nicht, das ist das, was ich nicht will, dass die Leute über mich sagen, sondern einfach mich als Mensch dahinter sehen, der was Motorrad gefahren ist, und das ist mir wichtig.
Und ein guter Typ ist.
Ja, absolut. Und ein guter Installateur, der abhebt, wenn man anruft.
Ja. Was gibt's denn da schon wieder? Buschi, wie wichtig ist das Salzkammergut, quasi deine Heimat, für dich als Mensch?
Das bringt schon einen Punkt eigentlich. Für mich ist das Mensch wichtig, so dass ich weiß, wo ich daheim bin, wo ich heimkomme. Und das Wichtigste dahinter ist, dass ich mich wohlfühle und dass ich fühle mich halt einfach daheim da. Also ich war schon so viel auf der Welt unterwegs und habe eigentlich schon ziemlich viel gesehen, aber so richtig daheim fühle ich mich halt wirklich nur da. Also natürlich ist es woanders schön, aber wenn ich jetzt lang unterwegs war und 20 Stunden im Auto sitze und dann fahren sie Wolken vor der Autobahnabfahrt runter und dann schaust du hin und dann das löst einfach was aus in mir und deswegen bin ich da gerne daheim.
Stimmt, die ist wirklich einzigartig auch, die Abfahrt. Ja. Man freut sich auf dem See.
Ja, natürlich.
Ich fahre öfters absichtlich nicht in Schörfling ab, sondern in Seewalchen, weil sie so wunderbar ist. Also das einmal als Tipp für alle. Es gibt ja so ein paar. Ja,
die Schörfling-Abfahrt ist aber auch was ganz Besonderes.
Ja. Vor allem dann das Links-Opping. Naja, aber trotzdem, ich finde, im Salzkammergut gibt es so ein paar Punkte, wo es so unfassbar schön ist. Zum Beispiel die Umfahrung von Gmunden, wenn man dann am Traunsee runterfährt und der Traunstein ist da unten. Aber genauso die Abfahrt in Seewalchen ist auch wunderbar, oder? Mhm. Was ist so dein Gusto-Stückerl, Robert?
Eher auch die Abfahrt, weil einfach dieser Blick, oder eigentlich geht's bei mir schon los, man sieht ja den Traunstein schon, das ist ja geil, man sieht ihn ja schon fast vor Linz oder so. Ja.
Wie gut ist diese Autobahn gebaut, dass sie einmal eine Geraden hat, direkt auf dem Traunstein, oder?
Ja, genau.
Unglaublich. Ab da bin ich daheim, das ist lustig.
Ja. Wie sehr hast du eigentlich den See, die Berge und die Natur genützt in deiner Jugend und Kindheit?
Boah. Ich sage einmal viel, weil ich bin nicht nur Motorrad fahren, ich bin ja viel am Berg unterwegs und klettern, oder ich bin wahnsinnig gern am Wasser. Also wirklich, meine freie Zeit, was ich habe, dann bin ich schon am See. Und das ist dass das oft viel zu wenig wertgeschätzt wird von den Leuten, die was so sagen, hey, ich wohne am See und war jetzt vielleicht einmal im Jahr am See. Und ich nutze halt oft schon jede freie Minute, wenn ich nur um 7 Uhr auf die Nacht heimkomme vom Arbeiten und dann haue ich mich aufs Rall auf und springe im Schlosspark ins Wasser und schwimme nur gleich raus, ich gehe wieder zurück. Dann holst du ein Getränk beim Joe und dann war es das eigentlich. Ja, so, das ist so super. Das ist, wenn man das weiß, was man hat, weil das hat man nirgendwo anders so auf der. Überall, wo ich war, hat man das nicht so. Und das schätze ich schon sehr.
Sehr gut. Hast du einen guten Punkt angesprochen. Joe's Garden.
Ist einfach Grüße gehen raus.
Ja, absolut. Ist wirklich ein Pflichtpunkt mittlerweile im Sommer, gell?
Sicher. Mhm,
absolut, absolut. Robert, ich bin ohne Fragen wunschlos glücklich. Was sagst du?
Ich auch. Wir kommen zu unserem Word Rap. Mhm. Hast du den auch schon gehört?
Ja, teilweise. Und ich weiß jetzt nicht, ob immer dieselben Fragen sind.
Ja.
Okay. Ich habe mich nicht vorbereitet.
Es ist viel besser, wenn du nicht vorbereitet. Keine Sorge.
Am Salzkammergut schmeckt mir.
Boah, ein Bosen beim Nagel.
Ja, ist ja gut. Ja. Obwohl ich sage, in meiner nostalgischen Erinnerung ist immer noch der Betreiber von früher. Kannst du dich an die überhaupt erinnern? Ne? Das war nämlich schon lustig, auch wie die das gemacht haben. Kannst du dich erinnern? Da hast du, glaube ich, noch Fleisch gegessen, oder?
Reden wir nicht drüber, ich tue es ja nicht mehr.
Ja, ja.
Am Salz. Ich bin ein Grüner. Schwierig. Stimmt.
Mach schwierig noch. Bist.
Mach. Ja, sicher. Ja. Du bist dran.
Ja, am Salzkammergut taugt mir nicht.
Wenn alles überfüllt ist und dass ich mich selber gar nicht auf den See konzentrieren kann. Wenn zum Beispiel, wenn ich nach Litzelberg möchte und es ist alles so voll und man liegt wie Sardinen, das mag ich nicht. Ich bin da gern eher für mich in Ruhe. Mhm. Aber wenn du Freunde hast mit einem Seezugang, dann ist das auch kein Problem.
Sehr schön formuliert. Du, außerdem ist jetzt sowieso komplett das Gegenteil. Du hast Litzelberg für dich allein jetzt gerade. Wir waren gestern unterwegs. Es waren wirklich, die Gehsteige waren hochgeklappt. Unglaublich, sowas von nichts los.
Viertel nach neun Winter im Salzkammergut ist so richtig. Du siehst, glaube ich, 2,5, 3 Minuten kein Mensch, wenn du so dahin fährst, also wirklich lang. Plötzlich kommt der Bus daher. Ja. Der Robert sagt, ich kann es nicht glauben, es gibt einen Bus in der Gegend. Ja.
Wir sind den ganzen See entlang gefahren. Es kam uns kein einziges Auto entgegen, aber ein Bus. Hast du gewusst, dass du ein Bus fährst?
Das ist einmal schön auch zu haben, statt dass man sich von Werig außer stauen muss oder von Litzelberg am stauen.
Okay, nächste Frage. Super. Ah, ich bin dran, glaube ich, oder? Ja, im Salzkammergut fehlt mir.
Jetzt habe ich davor gesagt, dass mir die Leute oft ein bisschen zu viel sind, aber so wirklich eine Institution für junge Leute, dass man hingeht und sie connectet zum Beispiel, das gibt es ja bei uns gar nicht. Also dass man jetzt wirklich so ein Lokal oder einen Platz hat, ja, wo man wirklich hingeht und man trifft sie. Das ist, wie zuerst schon angesprochen, das macht der Joe eigentlich ziemlich gut bei Ermunden, weil da gibt es schon, das ist aus dem entstanden, dass er das wollte, dass sowas am See gibt. Und aber das haben wir halt ein bisschen zu wenig. Aber ist auch gut.
Ja, es gab viel mehr. Also es gab es wirklich. Also Alain Liemann, ja, wo ich zu Fuß hingegangen bin, ach, ich vermisse ihn. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Und abschließend, am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Boah. Die Kombination aus Wasser und Berg. Also dass ich wirklich, ich gehe vom Hochlecken runter und springe direkt in den See danach. Solche Sachen. So die Kombination macht es eigentlich aus, weil es gibt woanders, gibt es ja Seen, woanders gibt es ja Berge, aber so die richtige Kombi und das gibt es ja nirgendwo eigentlich, finde ich.
Schlecht in Neuseeland.
Ich weiß nicht. Stimmt, perfekt. Jetzt sage ich es ganz korrekt. Andreas, Andi, Buschi, Buschberger, vielen Dank für dieses super Gespräch.
Ja, danke. Ich habe mich voll gefreut, dass ich da sein darf und mit euch ist immer klasse zum Reden.
Ja, das war großartig. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Echt da draußen. Bleibt uns treu. Wir sagen es immer wieder. Horcht den Podcast, wo auch immer ihr wollt. Spotify, Apple Podcast, aber auch bei uns auf der Website. Es ist wirklich egal. Aber lasst einen Stern dort. Bewertet uns gut. Die Glocke ist dafür da, dass die nächste Folge dann bei euch aufpoppt und euch erinnert. Es gibt jeden Dienstag wieder eine neue Folge. Nicht wieder der Salzkammergut Podcast. Und
bitte weiterempfehlen.
Das ist auch wichtig. Und wir sind auf YouTube.
Ja,
und
stimmt.
Ich finde es spannend. Er wächst und wächst, der YouTube-Channel.
Endlich.
Ja, endlich. Die Leute, jetzt schauen sie uns endlich zu.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.